Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. In unserer heutigen Sendung geht es einmal mehr um Rollenbilder und ein paar Trends, die ziemlich viel über unsere Zeit erzählen.
Ja, ein Männerforscher fordert, Männlichkeit müsse im Grunde in die Tonne. Wir schauen uns das an, worüber so ein Männerforscher noch so alles nachdenkt und wie man überhaupt Männerforscher wird.
Ja, parallel dazu entsteht unter jungen Männern ein neuer Optimierungstrend, das sogenannte Looks-Maxing. Mehr Selbstdisziplin, mehr Styling, mehr Körper und der Versuch, sich im Wettbewerb um Aufmerksamkeit besser zu positionieren.
Ja, und auch politisch wird am Grundsätzlichen gerüttelt. Die Jusos bringen die Idee ins Spiel, die Ehe abzuschaffen. Wir ordnen ein, welche Motive dahinter stehen und welche Folgen das hätte.
Und dann noch ein Aufreger, der auf jeden Fall zuverlässig funktioniert. High Heels und Feminismus. Inspiriert von den teuren Schuhen der italienischen Politikerin Silvia Sales fragen wir uns, was hat Mode mit Politik zu tun?
Zum Schluss geht es um etwas, das nicht nur Trend, sondern Realität ist, der Geburtenrückgang in Deutschland. Zahlen, die sich über Jahre aufgebaut haben und Fragen, die sich damit immer dringlicher stellen.
Na dann, los geht's. So, Männlichkeit ja. In die Tonne kloppen, ich hau's mal hin.
Ja, weiß gar nicht, kommt das dann eigentlich in die Ökotonne oder blaue Tonne oder ist das Sondermüll? Wurde das
Julian,
beantwortet?
Julian, das ist Sondermüll. Nee, diese Frage wurde noch nie mal gestellt. Fantastisch. Ja, lass uns die nächsten 55 Minuten darüber sprechen, in welche Tonne gehört Männlichkeit? Also du hast schon gesagt Sondermüll, ich wäre ja für Biotonne tatsächlich.
Ja. Und der das fordert, ist unser, wir hatten ihn schon mal besprochen, oder? Christoph May.
Ach, schon mehrfach. Niemand kommt an Christoph May vorbei. Und was sich reimt, stimmt.
Nee, und da muss man ja sagen, da muss man ja auch eine gewisse Bewunderung ihm zuteil werden lassen, dass es da wirklich schafft, sich so ja ganz wunderbar parasitär am Zeitgeist festzusaugen.
Ja, und in jede Talkshow reinzukommen.
Aus dem Vollen zu schöpfen.
Genau.
Ja, und da wirklich abzugreifen. Das musst du ja auch erst einmal schaffen als Männlichkeitsforscher.
Ja. Gut, die Themen müssen natürlich auch so sein und die sind halt irgendwie immer da. Also zuletzt halt mit dem Fernandes-Ulmen-Ding. Ist auch ein bisschen ruhig geworden um die Sache.
Stimmt.
Woran liegt das denn wohl? Ja, da hat sich der Männlichkeitsforscher ja auch auf seine Obstkiste gestellt und laut rumgebrüllt, alle Männer jetzt mal Stellung nehmen. Julian, hast du es gemacht?
Ja, haben wir doch, oder?
Doch in der Sendung hier, würde ich sagen.
Wir können jetzt nicht sagen, als hätte ich dazu geschwiegen. Ich war ja sogar auf der Demo.
Ja, stimmt.
Ja, ich habe mal sogar mitbekommen, als gefordert wurde.
Aber du bist nicht auf die Knie gegangen.
Jetzt alle Männer in der ersten Reihe mal Fresse halten. Ja, das wollte ja da so verkündet da vorne. Nein, in die Knie gegangen bin ich nicht, war dort auch, ich glaube, das war in Hamburg. In Hamburg ging man in die Knie.
Aber ja, auch nur die Frauen.
Stimmt.
Paradoxerweise, genau. Man verwechselt so gerne, weil es so absurd klingt, stimmt.
Ja, nee, in Berlin sollten die Männer doch bitte nur die erste Reihe freimachen für Flinter-Personen, für Flinter. Ja? Also auch für Lesben und Intersexuelle und Nonbinäre und Trans und Asexuelle.
Also asexuelle Männer hätten da stehen bleiben können.
Ja, wenn die sich als asexuelle Frau identifizieren.
Ach so, aber du musst eine asexuelle Frau sein?
Na gut, das ist mehr, als ich weiß oder wissen will. In jedem Fall, in der ersten Reihe standen ja dann unsere Lisa Paus und Katrin Göring-Eckardt.
Auch eine sehr weibliche Frau. Ja,
und wie heißt die junge Vorsitzende der Grünen? Jette Nietzsche, ja, also diese Menschen waren. Und Saskia Esken war auch da, ja, erste Reihe. Also das war dann für Christoph May bestimmt ein schöner Anblick.
Absolut, denn also auch wenn er als Mann daherkommt, ist ihm ja nichts widerwärtiger, nichts scheint ihm ekelhafter, abschaffungswürdiger und absurder als ein Mann zu sein und männlich zu sein, erst recht nicht. Also tatsächlich gab es mal eine Frage in der Talkshow, braucht es Männer? Und da sagt er tatsächlich, nee, braucht es nicht. Das Konzept von Männlichkeit braucht es nicht.
Ja, aber wir brauchen Taurus gegen Moskau.
Das hat ja jetzt nichts mit Männlichkeit zu tun, da kann doch eine Frau dahinter sitzen.
Ja gut. Ja, die Bild hat ja letzte Woche auch wieder gesammelt. Ja, also die Soldaten sollten sagen, was für Regeln es gegeben hat in der Bundeswehr für Verrückte. Und der Panzer für die Schwangeren wurde auch wieder gebracht. Das war kein Spaß. Der war komplette Realität. Oder ist es bis heute?
Ja, klar. Man wird da wohl mal als Schwangere so einen Panzer fahren dürfen.
Ja, Und die Luke schließt er dann erst, wenn der Feinstaubpegel irgendwie ein gewisses Maß unterschritten hat. Und
sehr gut.
Ja, weil es könnte ja ein Soldat schwanger sein. Und dann wäre das besonders schädlich für das Ungeborene.
Ich bin gestern an der Straßenbahn vorbeigefahren. Da hatte schon die Ampel grün, aber die Tür war noch offen. Wahrscheinlich war auch der Feinstaubpegel noch nie geregelt in der Straßenbahn.
Oh.
Das ist Berlin.
Ja, und Christoph May hat jetzt der großartige Journalist von News, Felix Perrefort, etwas zugeschrieben. Der wird ja überall als Forscher angekündigt, aber...
Also nicht der Perrefort, sondern der May, genau.
Richtig, Perrefort hat das so ein bisschen ausgegraben, überall als Forscher geführt und man weiß gar nicht so richtig, was ist das eigentlich. Und dann hatte der Deutschlandfunk Perrefort geantwortet und gesagt, ja, Forscher ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Kann man schon machen, denn er kreiert neues Wissen mit seiner systematischen Durchleuchtung und Durchforschung des der Manosphere und seinem Detox Masculinity Institute.
Ach, wie schön du das aussprichst.
Ja, oder?
Bisschen so auch ein Forscher quasi. Eigentlich sind wir auch Forscher. Wir beschäftigen uns ja auch, weil das war ja auch ein Kriterium, oder? Dass man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt.
Ja, und ich glaube, als wir ihn zum ersten Mal angesprochen hatten, da hatten wir auch in der Sendung die Pfützenforscherin. Also, ich glaube, das war das damals.
Warte, was macht die eigentlich?
Ja, die forscht.
Die forscht an ihren Pfützen.
Aktuell scheint es ja extrem, also ich hatte die Tage ein Bild gesehen, Deutschlandkarte, wir haben ja gerade eine ganz, ganz krasse Trockenheit. Hast du es auch mitbekommen?
Ach so, jetzt ist die Pfützenforscherin arbeitslos. Ach, das ist ja ärgerlich.
Ja, also hellgelb-weiß glühend war die Deutschlandkarte, weil das so unglaublich trocken sei dieses Jahr.
Ja, na, die Bauern würden es wahrscheinlich bestätigen. Ich bin ja immer glücklich drüber, aber ich bin auch kurzsichtig und weiblich.
Ja, jedenfalls die Pfützenforscherin, ne? Man, ja, die muss genau, ja auch die denken. Und das ist natürlich für die dann ein ganz besonderes, bitteres
die
Schicksal.
Die muss ich mitdenken. Das tut mir in der Seele weh.
Wenn die Pfützen weggetrocknet sind.
Was soll die jetzt machen? Aber Gott sei Dank trocknen ja die Männer nie ganz so aus, damit unser Männerforscher noch genug zu forschen hat. Ich finde ja interessant, dass er zum Beispiel überall männliche Monokulturen sieht. Da ist ja auch der Bauer dann schon wieder mit dabei. Monokulturen sind ja nicht so gut, weiß der Bauer.
Mhm.
Männliche erst recht nicht, weiß der Männerforscher. Und Männerbünde fände er auch ganz furchtbar. Die müsse man aufbrechen. Da hatte ich so überlegt, ob der das für Frauen und queere Gruppen auch so denken würde. Wir erinnern uns an Flinterabteile für U-Bahn. Safe Space, Frauentaxis, es muss alles weg oder ich weiß es nicht. Oder braucht es da jetzt die Frauenforscherin, die das fordert? Nee, weil ich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen Spaß beiseite, also klar denkt der nicht an diese Frauengruppen und sicherlich will er die definitiv nie abschaffen, sondern es sind nur die Männerbünde verteilen. Mir ist nur gerade dieser Tage wieder aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ist, dass es sowohl für Frauen, gerade für heranwachsende Frauen und für heranwachsende Männer, auch mal Räume gibt, wo die unter sich sein können. Also wo die Männer mal nicht in dieses Balz- und Brunftverhalten kommen, sondern einfach ja auf eine gesunde Art und Weise miteinander ins Gespräch und ins Machen kommen können. Also wo eben gerade sowas gelernt werden kann wie Kameradschaft, Verantwortung, körperliche Bewährung, Fairness, Grenzen, so dass unter Männern selber auch Stichwort Vorbilder, männliche Vorbilder. Und das eben mal ohne diesen Konkurrenzkampf jetzt der coolste und beste und schlauste und lauteste gegenüber irgendwelchen möglichen Paarungsgeschöpfen zu sein. Und dasselbe gilt ehrlicherweise auch umgekehrt. Ein Raum nur für Frauen, die dann eben auch ohne diesen Vergleichs- und Konkurrenzdruck mal miteinander agieren können. Also ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Ort, um gut und gesund heranwachsen zu können. Und genau das muss weg. Weil für ihn verknüpft sich das ja nur mit negativ, es ist nur negativ betrachtet, statt zu sehen, wie wichtig das eben tatsächlich ist, um eine, na gut, er will ja gar keine Männlichkeit. Dann will er auch keine gesunde Männlichkeit. Stimmt, wie dumm von mir.
Nee, und die Tage habe ich eine Bildungslücke mir füllen lassen, oder die wurde gefüllt zufällig. Mhm. Und zwar bin ich auf die Anglerfische gestoßen. Und ich dachte erst, das ist KI, als ich dieses Video gesehen habe, wo sich dieser Anglerfisch und mit unterlegten Sprecher, der das beschreibt, der sich also in das Weibchen reinbeißt und dann mit dem Körper verschmilzt. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Aber tatsächlich, wenn männliche Anglerfische in den dunklen Weiten der Tiefsee erst einmal eine Partnerin gefunden haben, dann passiert was ziemlich Bizarres. Also die beißen sich da irgendwie fest und verschmelzen, also auch der Blutkreislauf verschmilzt dann mit dem Weibchen und sie werden das Weibchen nie wieder loslassen. Und man nennt es Sexualparasitismus, wobei das nicht als Begrifflichkeit so ein bisschen fehlgeht. Aber ja, ich musste jetzt, als ich dann von unserem Männlichkeitsforscher nochmal lesen musste, doch gleich an die Anglerfische, habe ich gedacht.
Weil?
Naja, weil Männlichkeit mag man ja nicht. Ne? Man verschmilzt sozusagen als Mini-Anglerfisch mit dem NGO-Sumpf und dann den kann man dann noch nicht mehr loslassen. Geht ja auch gar nicht. Der Tiefsee, der NGO-Tiefsee. Und dort herrscht, also der Tiefsee jetzt zumindest, und kann man ja gut vergleichen, so ein bisschen mit dem NGO-Sumpf, der ja auch völlig undurchsichtig ist. Ja, 1000 bis 4000 Meter
in deinem Gehirn los.
In der Dunkelheit. Ja.
Ja,
das sind
schönes Bild.
Anglerfische, unsere Männlichkeitsforscher.
Also die Männlichkeitsforscher sind im Grunde genommen Anglerfische, ja.
Es sind Anglerfische.
Ja, schön, das lassen wir mal wirken, du.
Oder?
Ich habe von denen auch noch nie gehört und erst recht nicht von diesem Vergleich.
Und die sterben auch übrigens. Also die werden das Weibchen nicht mehr los, die verschmelzen mit dem weiblichen Körper, ja, der viel, viel größer ist. Also der wird bis zu 1,2 Meter. Die Weibchen sind bis 1,2 Meter lang und die Männchen zum Teil nur wenige Zentimeter. Ha?
Mensch, wir sollten so eine Tiersendung machen. Ja, spannend.
Ja, und manche finden halt in den düsteren Weiten der Tiefsee niemals eine Partnerin. Ja, das ist halt sau schwierig da unten. Und wenn sie dann finden, dann zack, wird sich eingeschmolzen. Übrigens, den Rekord hält ein Anglerfischweibchen, in das 8.
Ach, der können mehrere rein.
Ja, na klar. Die beißen sich irgendwo auf dem Rücken fest und verschmelzen dann. Das ist komplett surreal. Alter, wie das aussieht, ja. Die verschmelzen dann wirklich.
Wahnsinn.
Also die Augen gucken nur so ein bisschen raus. Und wenn das Weibchen dann irgendwann, wenn das Seitliche das Weibchen segnet, dann sterben die Männchen auch. Das ist wie mit dem NGO-Sumpf. Wenn der erstmal ausgetrocknet ist, dann werden auch die
Männlichkeitsforscher wahrscheinlich
austrocknen.
Wobei ich jetzt fand, die Zahlen, die der Felix Perrefort da rausgekramt hat, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Also wenn der da 700 Euro Honorar kriegt, also weiß ich nicht. Denk mal an Alice Schwarzer mit ihrem sechsstelligen Versteuerungssümmchen, was er irgendwie, vergessen hat.
Ja, willst du etwas sagen? Es gibt hier eine Pay Gap zwischen Männlichkeitsforschern und
das
Feministinnen.
Scheint so zu sein.
Das ist ja unglaublich.
Doch. Also 700 Euro, das sticht doch nicht auf.
Das nehme ich zur
Kenntnis. Aber, also, nee, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen, müssen wir das so mitdenken, dass der eben auch nur 700 Euro Honorar kriegt für einen Vortrag, dass dann halt auch nie viel bei rumkommt. Also ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, diese Sache mit dem Fußball, dass er den Fußball jetzt intersektionaler denken will.
Nee.
Also zum einen hat er eh die Forderung, dass Männer oder Väter mit ihren Söhnen auf gar keinen Fall zum Fußballspiel gehen sollen.
Aha.
Also nicht zu männlichen Fußballspielen, nicht zu männlichen Fußballspielen gehen, sondern, also genau, wenn man nämlich nicht zu weiblichen oder queeren Fußballspielen geht, vermittle man den Söhnen, Fußball ist männlich. Aha, okay. Und das geht aber noch ein Stück weiter. Das ging dann um einen Fall eines Mädchens, was bis dato eben in so einer Jungsfußballmannschaft mitgespielt hatte. Und dann so ab 12 konnte die halt einfach leistungsmäßig nie mehr mithalten.
Mhm.
Was eben daran
liegt,
dass
da
so Testosteron bei den Herren reinknallert und der Muskelaufbau ein bisschen flotter vorangeht als bei den Ladies. Also bei ihr auf jeden Fall war der Unterschied deutlich zu spüren. Und auf diesen Fall eben angesprochen und die Ungerechtigkeit oder Nicht-Ungerechtigkeit, also es war eben das große Fragezeichen darüber, antwortet der Typ, das Argument körperlicher Unterschiede kann ich nicht gelten lassen. Dann sagt er später noch, bis heute habe ich keinen plausiblen Grund gehört, warum man Mädchen und Jungen ab einem bestimmten Alter trennt.
Weißt du, ganz ehrlich, das ist absolut kranker Fanatismus.
Aber total. Der geht ja noch weiter. Ja. Der sagt dann nicht nur, die muss jetzt mitspielen und dann ja, hat sie halt Pech, wenn sie ein bisschen langsamer ist, muss halt trainieren. Sondern der sagt dann auch, die Regeln des Spiels müssen sich ändern und der Trainer, das ist seine Aufgabe, alles zu tun, dass noch mehr Mädchen in den Club kommen, also in den Jungs-Fußballclub kommen. Und da müsse gemischt gespielt werden, dann ändert sich das Spiel und zwar zum Guten. Und zum Schluss kommt er dann wirklich darauf, das wird immer irrer, sagt er dann, warum nicht diverse gemischte Teams mit sämtlichen, wo alle Geschlechter vertreten sind, alle Ethnien, alle Behinderungen auf dem Platz, alle Altersstufen.
Ja.
Und das ist die intersektionale Fußball-Utopie mit komplett neuen Regeln, mit komplett neuem Spiel. Das ist das Maische Paradies.
Richtig. Ja, das ist säkularer Extremismus. Das ist dieses Paradies, das er sich für hier auf Erden hofft. Und wo du jetzt die Mädchen ansprachst, oder erstmalig, als wir von ihm sprachen, da hatte er bei der Feuerwehr, ich glaube in Berlin, diesen Workshop geleitet.
Workshop.
Und die Ronja war eingeklemmt unter einem Wagen, der Tram. Und eigentlich kann man sowas trainieren und dann hätte man es geschafft, das Kind eigentlich zu retten. Das Material hat gefehlt, die Übung hat gefehlt und das Kind starb. Da hatten sie ein bisschen Geld rausgehauen, aber sich den Anti-Männlichkeitsforscher bestellt, um ja, die Feuerwehr von ihrer toxischen Männlichkeit zu befreien. Und dann sterben Kinder. Ja. Dann stirbt das Mädchen, weil diese kranken Fanatiker nicht in der Lage sind, ihren Job einfach zu machen und stattdessen andere Dinge tun.
Alter, jetzt meintest du aber gar nicht ihn, sondern die Feuerwehrleute.
Na gut, jetzt kann man natürlich sagen, der böse Männlichkeitsforscher oder die böse, das ist ja ein System.
Du hast schon recht. Ja, wenn den keiner mehr einlädt, wenn dem keiner zuhört, wenn dem keiner 700 Euro in die Hand drückt, dann ist das Thema halt von alleine erledigt. Völlig richtig. Ich bleib mal bei jungen Männern. Ich bin über einen neuen Trend gestolpert, den ich noch nicht kannte. Also ich bin immer so glücklich, dass ich diese Sendung hier moderieren darf, weil ich einfach unglaublich viel über diese Menschheit lerne und auch Trends mitkriege, von denen ich sonst nie was mitgekriegt hätte. Wobei ich manchmal auch nicht weiß, ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist. Und zwar das Looks Maxing.
Maxing. Sprichst du auch sehr
schön
aus.
Doppel X. Hattest du das schon gehört? Kanntest du das? Looks Maxing, bevor ich dich damit zugeballert habe?
Das ist total lustig. Als du mir das geschickt hattest,
ja.
Also du hattest mir einen Tag geschickt, nachdem ich davon erstmalig hörte. Und zwar von meinem Stiefsohn, der hier drei Tage nächtigte übers Wochenende. Und plötzlich fing er an, ja, Looks Maxing, kennst du das? Und kannst du dir die Knochen so mit den Knochen anbrechen, kleine Wunden zufügen, dass der Kiefer wechselt? Was
die Jawline.
Und dann hattest du mir das halt geschickt. Und ich hatte das dann schon wieder fast vergessen. Aber ja, es ist halt voll der Kult.
Ja. Das ist voll der Trend oder der Kult, ja, genau, unter jungen Männern. Ich nehme mal an, ich habe jetzt gar nicht so genau geguckt, aber meine erste Deutung war, dass sozusagen die Maximierung des Aussehens soll das heißen, ne? Das Looks-Maxing, so, ne? Oder die Optimierung, die Perfektionierung des Aussehens. Darum geht's und die Andrea Müller, eine Journalistin in der Welt, ist dem so ähnlich begegnet wie du. Also, obwohl, es klang mir jetzt so, dein Stiefsohn macht das aber nicht, der hat das nur gehört, gelesen, gesehen, dass es sowas gibt? Oder will der sich auch seinen Kiefer brechen, um eine perfekte Jawline zu bekommen?
Ich glaube, so weit geht er nicht, aber er findet das Ganze schon geil irgendwie, ne? Und isst da jetzt auch eher so ein Pulver und
okay. Ah, das Pulver, was bei bestimmten YouTubern immer als Werbepartner fungiert.
Wie heißt es? Kreatin, kann das sein?
Muss deinen Stiefsohn fragen.
Er hat die Schachtel dann aufgemacht, die Packung, und es war ja wie Schnee, also ein weißes Pulver.
Uff. Gibt es diese auch schon einfach zu kaufen?
Ja.
Ja, okay, also dann ging sie tatsächlich so ähnlich wie der Andrea Müller, der Journalistin von der Welt. Bei ihr kam auch ihr Sohn zu ihr, ihr jüngster Sohn Ben, 16. Wobei der Name nicht der wirkliche Name des Sohns ist, aber das nur nebenbei. Und verkündete eben, dass er jetzt ein Looks Max sei. Oder man kann das auch direkt beugen. Ne? Er will seinen Look maxen.
Mhm.
So hat er ihr das gesagt. Und dann hat sie zunächst noch so irgendwie gedacht, ah ja, okay, wenn er jetzt mal ein bisschen stilbewusster wird und weg von den Schlabberklamotten hin zu ein bisschen figurbetont, ist doch gut. Und dann hat sie sich erkundigt, was das eigentlich meint, dieses Looks Maxing. Und neben dem Pulver und Knochenbrechen, was du gerade schon angesprochen hattest, geht es eben darum, ganz grob gesagt, dass junge Männer versuchen, ihre Attraktivität systematisch zu steigern oder zu maximieren. Das beginnt eben mit, wie sie das auch sagt, harmloser Pflege und Fitness, bis hin eben zu riskanteren Methoden wie Steroiden, extreme Diäten, OPs oder eben, dass man sich Kieferknochen bricht oder Beine verlängern lässt, um eine bestimmte Größe dann auch zu haben. Und der Trend stamme wohl aus der Insel- oder Manosphere-Bewegung. Da haben wir sie wieder. Da müsste man, och, hier, Christoph May, wo bist du? Hast du dazu schon was gemacht? Also, hallo. Und ist dann eben über TikTok und Social Media, ja, sag ich mal, einem breiteren Publikum bekannt geworden. Ja, also da ist sie dann ein bisschen erschrocken, als sie das festgestellt hat, dass ihr liebster Ben dieser Sache da anheimgefallen ist.
Der weil so gut aussehe und das gar nicht nötig hat, oder?
Genau.
Das betont sie doch, glaube ich, auch an mehreren Stellen.
Genau, dass
der Junge hat es ja gar nicht nötig. Ja.
Der hat es ja gar nicht nötig und die Mädels sehen das so und er sieht es eigentlich auch so. Man kann ja vielleicht nochmal ganz kurz auf ihr Leben schauen oder auf das, was die Welt über sie auch am Ende des Artikels bekannt gibt. Das fand ich nämlich ganz interessant. Journalistin Andrea Müller lebt inzwischen im Halb-Empty-Nest. Muss ich auch mal gucken. Was ist denn genau?
Was?
Man lernt so viel.
Ich bin gespannt. Ja, ja,
was ein Halb-Empty-Nest ist.
Ja.
Also genau, das Empty-Nest ist, wenn deine, also Empty, leer, und dann Nest. So. weiß auch nicht, warum man immer Englisch und Deutsch vermischen muss, aber es ist halt so. Das meint, wenn die Kinder flügge werden und ausziehen. Und da ihr ältester Sohn 21 bereits ausgezogen ist, der jüngere aber noch zu Hause ist, um den es da geht in dem Artikel, wohnt sie in einem halb-empty-Nest. Ich wohne in einem 2/3-empty-Nest und du in einem 4/5-empty-Nest. Sozusagen.
Wahnsinn. Ja. Ja, wieder was gelernt.
Wieder was gelernt, genau. So, und jetzt geht's weiter, das wollte ich aber eigentlich erzählen. Ihre Versuche, beide zu Feministen zu erziehen, scheitern manchmal an einer unbeugsamen männlichen Macker-Opposition.
Großartig.
Ja, oder? Also sie wollte, dass das Feministen werden, nur ist nie bekannt, was aus dem Großen geworden ist. Der Kleine jedenfalls scheint alles andere werden zu wollen als ein Feminist. Und was ich ein bisschen vermisse, ist hier den Vater dazu. Ich habe dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, den gibt es nicht mehr oder der wohnt da nicht mehr in diesem Nest mit drin. Das muss ich ihr aber ein bisschen unterstellen, kommt mir aber eben gerade beim Lesen dieses Artikels und ihrer Sorgen, die sie sich da um ihren Sohn macht, dann auch so ein bisschen in den Sinn. Also weil, wie gesagt, der erste Reflex von ihr ist ja, das eigentlich ganz gut zu finden, dass der Sohn ein bisschen besser oder mehr auf sein Aussehen achtet. Und dann kriegt sie aber total die Krise und die Panik, weil das Ganze ja aus dieser Inselbewegung komme. Also die Inselbewegung für alle unsere Hörer, die damit jetzt auch nicht so viel anfangen können, das sind die unfreiwillig zölibatär lebenden Männer. Und das ist so eine Bewegung aus der, es gibt schon lange, bestimmt schon 10 Jahre, würde ich sagen, in Amerika, natürlich, wo sonst, aber hier auch hier fasst das Fuß so unter Männern, die dann eben frustriert darüber sind, dass sie keine abbekommen und schuld ist der Feminismus und schuld sind die Frauen. Und auch da wieder, statt zu gucken, warum gibt es so eine Bewegung, warum gibt es Männer, die dem Ganzen so auch in einer gewissen Aggressivität und auch einen gewissen über die Stränge schlagen, dem Ganzen anheimfallen, statt da zu gucken, warum das so ist und könnte nie vielleicht doch was dran sein an dieser These, dass der Feminismus irgendwie nicht nur gute Auswirkungen hatte, wird halt drauf gehauen, alles schlimm, alles schlecht. Und so ist es hier jetzt auch wieder. Also wir haben eine Bewegung, eine Tendenz, einen Trend oder einen Kult, wie du es nennst, der ja erstmal eigentlich im Kern doch gar nichts Schlechtes will für die jungen Männer. Also die wollen sich halt selbst optimieren, die wollen besser aussehen, attraktiver sein. Und da könnte man eben genauer gucken, was treibt denn die Jungs dazu, jetzt unbedingt besser, attraktiver und so sein zu wollen und wo sind denn die wahren Gründe? Wird das Ganze dann so immer mit diesen Extremen dann konnotiert? Also es geht um Knochenbruch und Steroide nehmen und deswegen ist das alles schlecht und das kommt von den Inseln, also ist das schlecht und weg und bloß nicht. Und dann doch lieber Fingernagellack und Labaluba oder wie hieß das Ding? Labuba.
Ah, Labubu.
Labubu am Gürtel.
Nee, ich glaube auch. Also die Journalistin, die hätte kaum das gleiche Erregungspotenzial entwickelt, würde sich der Ben die Fingernägel lackieren. Und ich, wie heißt das hier? Moggen.
Moggen, ja, noch ein Begriff, den ich auch nicht kannte. Ja. Genau, also mogge ich denjenigen. Das heißt, dass man den sozusagen aussticht. Ja, also dass man attraktiver ist, besser aussieht. Ja. Als der, ja, warum machen das die Söhne? Deswegen war mir vorhin diese Sache mit dem Vater, ob es gibt's den Vater oder gibt's den Vater nicht. Also warum dieses maßlose Vergleichen, um das es jetzt geht. Das Problem an dem Ganzen ist, dass es eigentlich eine gesunde Entwicklung, sich selbst zu verbessern, ne, sich selbst zu optimieren, was an sich zu machen, dann eben in so einer Maßlosigkeit völlig ins Perverse kippt. Also man könnte ja sagen, Fitness, Körperpflege, bessere Kleidung, Disziplin, Selbstachtung sind ja per se erstmal nichts Krankes. Krank wird es ja erst dann, wenn das Ganze eben völlig maßlos wird. Und
ja, sie versuchen halt was zu kompensieren. Sie glauben, genau, dass sie als Männer auch sexuelle Nachteile haben, als durchschnittlicher Mann.
Na, selbst als durchschnittlich attraktiver Mann, genau, kommst du schlechter weg als eine durchschnittlich attraktive Frau, so ist ja
richtig
sozusagen der Vergleich. Und dann wird ja dann gleich wieder Frauenhass unterstellt, weil ja sozusagen das Moggen sich nicht nur auf andere Männer bezieht, sondern eben auch auf Frauen. Also sie stellen sich ja auch im Ranking dann über Frauen.
Sie mocken einfach alles weg.
Die mocken alles weg, genau.
Den mocke ich, fragt er. Ja.
Da wäre wieder, wo kommt denn sowas her? Also warum wird rumgemockt? Warum wird gemaxt? Ja, warum? Weil es kein Halten mehr gibt, weil es keine Grenzen gibt, weil es keine Familie gibt, die stabil ist und das Ganze einebnet, weil es keinen Vater gibt, der dem Typen sagt, was einen guten Mann ausmacht, weil es keinen Vater gibt, der den mitnimmt in den Wald, wo sie mal einfach 20 Kilometer schön marschieren, wo sie oder wandern. Muss sie mal Berg bekraxeln. Weißt du, was ich meine?
Naja, alles, was sie haben, sind halt die Christoph Mays dieser Welt. Und das hatten wir eben gar nicht angesprochen. Wir hatten ja angesprochen, dass Christoph May Forscher genannt wird, aber irgendwie der doch nicht wirklich eine Arbeit geschrieben hätte. Ja, aber hat er doch. Und diese Magisterarbeit, die dann verlinkt wurde, die heißt Deutschhoden. Und als erstes Bild sieht man so einen schlapprigen Mann in den 50er, 60ern, der mit, wie nennt sich das, Aldiletten und Goldkettchen und mit Feinripp da steht. Und ja, so ganz furchtbare Ästhetik und die Arbeit, die als sein großes intellektuelles Oeuvre dann gilt, ist Deutschhoden. Ja, also dann lieber hier die Mogga-Gang und die Look-Maxings.
Ja, also früher hätte dein Vater, Bruder, Verein oder Freundeskreis gesagt, wasch dich, steh gerade, trainiere, aber mach dich nie verrückt. Und heute hast du halt TikTok und irgendwelche Influencer und Mais.
Und der Vater kommt ja nicht vor, ne? Der
kommt halt nie vor, deswegen denke ich, dass es den nie gibt.
Nicht da im Artikel. Und das ist ein langer Artikel mit natürlich privaten Details. Und insofern, ja, denke ich, hast du recht. Der Vater, den gibt's gar nicht. Oder den gibt's schon, aber der ist aus dem Nest schon ausgeflattert.
Ja, deswegen wird's immer emptier. Ja. In diesem Nest.
Ja, und dazu passt natürlich auch die linken Gleichaltrigen, wie jetzt zum Beispiel die Jusos, völlig in der linksextremen Denke gefangen oder sie weiter propagiert. Es ist ja im Grunde auch nichts Neues, dass es also die Jusos die Ehe abschaffen wollen. Die Berliner Jusos natürlich, alles besonders Schöne kommt natürlich aus Berlin. Und ja, ist es wirklich was Neues? Nein, Orwell hat es ja im Grunde auch schon schön beschrieben. Die Familie, die Ehe, es ist der Endgegner, was uns im Grunde die letzten Jahrzehnte über beschäftigt oder begleitet, ist eben die weitere Aushöhlung. Und jetzt die Berliner Jusos, die vorschlagen, Standesbeamte und Scheidungsrichter künftig für Jugend- und Gewalthilfe einzusetzen. Ja, in einem Antrag für den Landesparteitag argumentieren sie so, dass die Ehe patriarchische Machtstrukturen vertiefe und die Freiheit und die Selbstbestimmung einschränke, da sie auf Dauerhaftigkeit angelegt sei.
Widerlich.
Ja, furchtbar, ganz, ganz furchtbar.
Es ist abartig.
Und weitere Kritikpunkte sind, dass Gewaltkonflikte bei Trennungen dazugehörten oder dass die Scheidungskosten so hoch sind. Die ungleiche Verteilung von Erziehung. Aber die Scheidungskosten, ich wusste gar nicht, aber Scheidungen sind recht teuer. Ja? Da gibt es auch gewisse gesetzliche Festlegungen, die sich dann...
Ja, aber du kannst dir schon, wenn du dich im Einvernehmen trennst, kannst du dir zum Beispiel einen gemeinsamen Anwalt nehmen. Und dann sind die Kosten schon mal nur noch halb so hoch.
Ja, aber der Staat greift da schon ordentlich ab, ja? Oder? Das, ja, und die ungleiche Verteilung von Erziehungs- und Betreuungs- oder Care-Arbeit, wie es so schön heißt, die häufig zulasten von Frauen ginge.
Und die nur in der Ehe existieren.
Ja, klar. Ja. Und steuerliche Vorteile wie das Ehegattensplitting. Steuerliche Vorteile wohlgemerkt, ja?
Das darf nicht sein. Ja, das darf nicht sein. Nee, das aber tatsächlich mit dem Ehegattensplitting, das regt mich immer wieder auf, weil es ja jetzt gerade in der Debatte ist, auch angestoßen, ja schon wieder von einer CDU-Tante, eben von unserer Familienministerin, Frau Prien, die hat das ja, glaube ich, im März oder sowas schon mal gesagt, jetzt war es auch wieder als Thema da, dass man hier doch mal diese Privilegien abschaffen muss. Und das regt mich tatsächlich immer auf, weil das Ehegattensplitting eben kein Privileg ist, das ist ein Nachteilsausgleich. Das ist nie eingeführt worden, um Ehepartner zu begünstigen, sondern tatsächlich um einen Nachteil, den es eben gegeben hat, den das Bundesverfassungsgericht 1957 schon festgestellt hat, um den auszugleichen oder auszumerzen. Und dann wurde das Ehegattensplitting eingeführt, weil wenn du ein Ehepaar hast, wo beide ungefähr gleich viel verdienen, haben dann irgendeine Summe und du nimmst daneben ein Ehepaar, wo nur der Mann arbeitet, die Frau nicht und der Mann verdient genauso viel wie das Ehepaar zusammen, dann muss der Mann mit dem deutlich höheren Einkommen viel, viel mehr Steuern bezahlen als dieses Ehepaar, was gleich viel verdient. Und diesen Nachteil, diesen nur gleicht das Ehegattensplitting aus. Das ist kein Steuergeschenk, es ist ein Ausgleich, weil ja die Ehepartner auch füreinander wiederum, das ist das, was die Ehepartner auch zurückgeben, Verantwortung füreinander nehmen, übernehmen und später eben auch Unterhalt füreinander zahlen, falls diese Ehe scheitert.
Ja.
Nur mal so. regt mich nur immer wieder auf, weil es kein Privileg ist. Und das wissen nämlich, glaube ich, auch viele CDUler nicht. Oder konservative Politiker. Wollen wir keine Partei beim Namen nennen. Das ist, ja. Mhm. Dass das tatsächlich nicht ein Geschenk ist, was der Staat hier macht. Steuervergünstigungen sind sowieso nie Geschenke.
Eben, das fängt ja schon bei der Sprache an. Steuergeschenke. Was soll das denn? Ja, es ist ja schließlich das, was die Menschen zahlen.
Richtig, was uns vorher aus der Tasche gezogen wird.
Ja, also er soll durch eine Verantwortungsgemeinschaft ersetzt werden. Hm. Geplant ist dann zum Beispiel, dass ein einfacher Antrag beim Standesamt schon ausreicht oder dass es die Möglichkeit einer Probezeit gibt. Die Auflösung soll durch eine einfache Erklärung möglich sein. Es solle keine Gebühren geben, im Gegensatz zu Scheidungen.
Ja, aber dann hast du halt auch keine Verbindlichkeit, dass wenn es doch so ist, dass dieses Paar sich aus freien Stücken dazu entschieden hat, dass zum Beispiel der Mann zu Hause bleibt und die Kinder großzieht und keinen Beruf hat und dann trennen die sich nach ihrer Probezeit, weil es doch nie geklappt hat. Und dann,
dann empty das Nest wird geleert. Ja.
Der hat nichts, weißt du? Und dann gibt es auch keine Verpflichtung mehr, dass die Frau dann dem Mann Geld gibt. Na gut, sowieso, was soll denn?
Hätte sich besser wie ein Anglerfisch angebissen am Rücken und wäre mit der Frau verschmolzen. Auf immer und ewig. Aber
ja, aber auf immer und ewig. Warum ist das so ein Graus für die Linke? Was ist für die das Fatale an einer Verbindlichkeit, an Ewigkeit? Was ist daran schlimm?
Ich glaube, am Ende ist es, dass sie tatsächlich glauben, dass sie ewig leben. Dass sie es gar nicht verstehen, dass das Leben eigentlich verdammt kurz ist und dass was möglichst klug und sicher verbringen sollte. Und dass diese ganze Illusion von Freiheit ja letztlich darauf basiert, dass sie nicht verstehen, dass das Leben kurz ist und dass man auch im Alter oft auf Hilfe angewiesen ist und dass der Staat das niemals ersetzen kann, Familien und Bindungen. Ich glaube, es ist oft auch, also jetzt auf der metaphysischen Ebene, ein Scheuklappendenken, dass sie nicht diese eigene Endlichkeit und eigene Verletzlichkeit sehen und auf diesen Allvaterstaat hoffen, quasi religiös, auf den sie ja, sich beziehen wollen, aber nicht sehen, dass kein Staat der Welt ein liebendes Kind, das sich vielleicht am Ende hält oder pflegt, ersetzen kann. Ja, und dann will man eben solche Dinge machen. So, wie sieht's aus mit bestehenden Ehen? Die sollen bestehen bleiben. Allerdings sollen die staatlichen Vorteile wegfallen oder die Ausgleichsvorteile, wie man das auch nennen möchte. Und die Paare sollen schriftlich über neue Rechte und Pflichten informiert werden. So, was ist der historische Hintergrund? Die Ehe, die basiert auf dem französischen Code Civil von 1804 in Deutschland oder ist, glaube ich, hier rüber geschwappt, als Napoleon hier erobert hat in den besetzten Teilen Deutschlands, wurde also hier die sogenannte Zivilehe importiert, wurde dann erstmal nochmal zurückgedrängt und dann 1855 in Bremen und in dem damaligen Großherzogtum Oldenburg wieder eingeführt. Preußen folgte 1874, das Deutsche Reich ein Jahr später. So, bis 2008 musste man zum Standesamt und seitdem ist dann auch die kirchliche Trauung unabhängig vom Standesamt möglich. Also noch gar nicht so lange. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch so wissen, was sie tun. Also die Ehe scheint ja gar nicht so alt zu sein, wie man jetzt vielleicht gedacht hätte. Vor dieser Zeit, nehme ich an, war sie dann ganz stark, wenn nicht staatlich institutionalisiert, dann halt eben kirchlich institutionalisiert und nochmal traditioneller oder sozialer, gemeinschaftlicher innerhalb der Gesellschaft eingebettet. Aber das löst man auf. Und dazu passt ja so ein bisschen, auch jetzt, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, als Dunja Halyali von dem Polizeibeamten die neuesten Zahlen zur Vergewaltigungsstatistik in Deutschland genannt bekommt und es steigt ja weiter und ist alles ganz schrecklich. Und was solle man tun? Und der Kriminalbeamte sagt, naja, die Frauen sollten doch auf Beziehungen zu Männern verzichten. Und passt natürlich so ein bisschen ins Bild. Es gibt einen insgesamten Angriff auf Mann und Frau, auf die Familie, auf die Ehe. Ich wusste natürlich, für mich ist das das schlagende Argument. Also Frauen sollen auf Beziehungen zu Männern verzichten, es sei denn, die Männer haben viel Geld, sind womöglich homosexuell und sagen, hey, ich miete dich, ich pflanze dir mein Wunschkind ein, ich bezahle dich fürstlich, nimm dann das Baby und wir halten auch vertraglich fest, wir haben danach gar keinen Kontakt mehr. Ja, diese Art der Beziehung, das finden die geil. Aber alles andere ist böse.
Ja, ich finde auch diese Vorstellung, dass dann die Frau sicher sei, ne, also klar, die kommen halt immer um die Ecke mit ihrem, dass jeden zweiten Tag eine Frau Opfer wird, also Mordopfer wird, und dass die allermeisten Taten eben im Nahfeld passieren und dass es eben nicht der Fremde hinterm Busch ist oder im Stadtpark oder im Stadtbild. Das wird ja sozusagen dann herangeführt. Gleichzeitig passieren zwei Gruppenvergewaltigungen jeden Tag durch eben genau diese Fremden. Also da gibt es ja eh eine Schieflage, und während ich mir mein soziales Nahfeld durchaus auswählen kann, also ich kann auf bestimmte Signale achten bei der Partnerwahl, ich kann auch während der Beziehung ein bisschen abprüfen, wie toxisch ist denn unsere Beziehung und wie geht denn der junge Mann damit Konfliktsituationen um, was sind denn so seine Lösungsansätze, und dann möglicherweise einfach das Weite suchen, wenn er sich dann öftermals seiner Faust bedient statt irgendwelcher Argumente. Also das kann ich ja mir aussuchen, während ich aber mir nicht aussuchen kann, wer so hinter der Mauer, hinter der Hecke oder im Stadtbild rumlungert. Diese Grenze wurde ja von irgendwelchen Politikern fremdbestimmt, also für mich fremdbestimmt sozusagen geöffnet, und die wurden von denen massenhaft ins Land gelassen, und dafür kann ich nichts. Also außer, klar, ich kann mich dann in meinem sozialen Nahfeld ohne Mann einsperren und gehe einfach gar nicht mehr raus. Das ist dann so der Corona-Effekt. Geht da einfach nicht mehr raus, dann ist alles super safe. Ich könnte aber auch schlau genug sein, mir einen starken, klugen, reichen vielleicht auch, Mann zu suchen, der mich im Stadtpark verteidigt. Mhm. Ging auch.
Der dir immer ein Uber bestellen kann.
Ja.
Oder ein Taxi.
Das ja. Uber kann ich mir aber auch noch selber bestellen. Kann ich mir sogar ein Frauentaxi bestellen.
Ja, der ÖRR, ich musste an Richard Grenell denken, der ist ja
schwule
noch...
Ja, Botschafter, genau. Botschafter.
Der Trumps Sondergesandter. Der war Botschafter, wurde dann Trumps Sondergesandter. Der meinte, der ÖRR in Deutschland ist schlimmer als die BBC. Und es wird Zeit, hat er gesagt, dass jemand diese Leute zur Verantwortung zieht. Und hat er vollkommen recht, weil diese menschenverachtende Hetze einer Dunja Halali, die können sich auch die wenigsten im Ausland auch nur ansatzweise vorstellen. Ja, Charlie Kirk war gerade erst erschossen, als sie ihn als Sexist und Menschenfeind und homophob geframed hat. Und ich sag mal so, es hat natürlich auch so ein bisschen was, wie soll man das ausdrücken? Also wenn eine steuerzwangsbeitragsfinanzierte Moderatorin ihres Zeichens lesbisch von dem Polizeibeamten gesagt bekommt, ja, die Frauen sollen bitte ganz auf Männer verzichten, das einfach stehen zu lassen, dazu zu lächeln und sagen, vielen Dank, hat, ich sag mal, ein gewisses seltsames Geschmäckle. Und da stimme ich natürlich Richard Grenell komplett zu. Und wie gesagt, wir kommen ja gleich dazu, zu der niedrigsten Geburtenrate aller Zeiten bei gleichzeitiger ungehinter islamischer Zuwanderung, dass der ÖRR diese Form des Männerhasses predigt. Ja, könnte man auch als nationale Bedrohung dann doch irgendwie interpretieren.
Ja, ich fand ja nur lustig, also das muss ja dann doch auch einen gewissen Gegenwind gegeben haben im Netz diesbezüglich, also bezüglich dieser Aussage. Und dann hat sich auch Hayali wieder mit irgendeinem Instagram oder sonst wie Post dazu geäußert, dass sie durchaus aber Männer kenne, die das Ganze auch richtig verstehen und nicht gleich ausflippen. Aber an sich sind wieder viele ausgeflippt und gab wohl Gewaltfantasien und Gewaltandrohungen gegen den Interviewpartner und gegen sie. Das ist ja immer, also sie kommt ja dann immer um die Ecke mit, dass sie eben so schlimme Hass und Hetze erleben würde, weil die auf der anderen Seite gibt es das ja gar nicht, das gibt es ja nur gegen sie.
Nee, und das würde ich auch komplett abstreiten. Also den Hass und die Hetze, die du erfährst, wenn du gerade das kritisierst, ist weitaus mehr als hier unsere weich gebetteten, zwangsfinanzierten Moderatoren.
Ja, dann muss sie sich aber wieder erstmal 2 Wochen aus den Social Media zurückziehen, weil es ihr zu heftig ist.
Ja.
Kann einem schon leid tun. Ja, vielleicht nutzt sie die Zeit und kauft sich ein paar schöne Schuhe.
Die Kohle hat sie, ja, klar.
Die Kohle hätte sie auf jeden Fall, ja. Wie komme ich jetzt darauf? Ich komme darauf, weil es vor, ist jetzt schon ein bisschen her, aber, und ich habe es aber irgendwie nie geschafft, das mal hier in unserer Sendung mal zu thematisieren. Das sind nämlich die teuren Schuhe von Silvia Salis, ihres Zeichens Bürgermeisterin von Genua in Italien. Das ist so eine, na, ich würde mal sagen, so ein bisschen so die Anti-Meloni, oder als die wird sie von den Linken aufgebaut. Ich glaube, sie selber ist parteilos, aber da mag ich mich so irren.
An.
Guck
ja.
dir mal ein Bild an. Also das dürfte dir durchaus gefallen.
Okay.
Blond, gut aussehend, jung. Die ist, lustigerweise war sie Hammerwerferin. Ich habe irgendwie, wenn ich an Hammerwerferinnen oder auch Diskuswerferinnen und Kugelstoßerinnen denke, habe ich ein ganz anderes Bild im Kopf. Man möge es mir verzeihen. Sie entspricht diesem Bild nicht. Also sie ist schlank und sehr feminin, finde ich. Und wie gesagt, als Bürgermeisterin sorgt sie da ein bisschen für Aufsehen und man möchte gerne sie für Höheres berufen sehen. Deswegen wird sie da eben von den Linken sehr, sehr hofiert und so ein bisschen aufgebaut als die neue linke Galionsfigur. Das lässt sich, wie gesagt, durchaus sehen, wenn es jetzt nur darum geht. Aber jetzt hat sie Schlagzeilen gemacht, nicht etwa wegen ihres Aussehens allein, sondern wegen ihrer Schuhe. Die hatte ein Bild von sich selbst gepostet, wo sie so lasziv in so einem Sessel sitzt, die Schuhe vor ihr ausgezogen. Also sie ist barfuß und die Schuhe stehen vor ihr. Sie hat einen teuren, sehr gut sitzenden Anzug an, durchaus. Und diese Schuhe sind auch nicht von Pappe. Das sind nämlich sogenannte Manolo Blahnis. Heißen die so? Sage ich das jetzt richtig?
Wir hatten schon mal über diese Schuhe gesprochen.
Über die Manolo Blahniks. Und zwar, als wir über Sex in the City geredet haben.
Ja, oder?
Wette ich.
Das kam schon mal vor.
Das Bärbürgerchen hat doch mal versucht, so eine Insta-Karriere zu starten, seitdem sie in Amerika da in, eben durch die Straßen New Yorks läuft, zum UN-Gebäude. Und da hat sie so ein Video gemacht, wie sie so Sex in the City-like in so ein Taxi einsteigt. Ja. Und dann sieht man ihre Schuhe. Und das sind auch Manolo Blahniks.
Blahniks.
Und die Dame trägt diese Schuhe und ich habe da mal geguckt, also so eine, die Schuhe von Manolo Blahnik kosten so um die 1000 Euro, ein Paar.
Ja.
Ist nicht ganz meine Preisklasse. Mir wären die auch tatsächlich zu hoch und zu spitz und zu schwierig zu gehen, da bin ich ehrlich. Auch wenn ich gerne Absatzschuhe trage, aber irgendwie flacher, glaube ich, und nicht für 1000 Euro. Ich mache ja auch mal alles kaputt und da hätte ich schon wieder Angst. So, ich breche den Absatz bestimmt ab. Jedenfalls hat die sich da auf diesem Bild mit diesen Schuhen abbilden lassen und dann hat irgend so ein konservativer Politiker Fratelli d'Italia, dann der Francesco Zaffini, der hat dann geschrieben, wir werden auf die antifaschistischen und proletarischen Barrikaden steigen in Manolo Blahnik-Schuhen. Das war sein Kommentar dazu und bringt damit natürlich zum Ausdruck, entschuldigen Sie mal, junge Lady, dieser Kampf so für die Benachteiligten und für die Abgehängten unserer Gesellschaft und für die arbeitende Bevölkerung und für die Bürgergeldempfänger oder weiß ich, was die da in Italien bekommen, ist irgendwie in diesen sauteuren Schuhen nie ganz glaubwürdig. Das ist ja das, was er damit sagen will. Und das hat eine Journalistin in der Taz, die Simone Schmollack, zum Anlass genommen, um dann einen kleinen Artikel darüber zu verfassen, dass sie doch bitte ihre Schuhe anziehen lassen können soll, wie sie will und dass sich das durchaus verträgt und die Zeiten seien noch längst vorbei, dass linke / Feministinnen nur in lila Latzhosen rumlaufen und Schlabberlook, sondern schon längst, und das hätte ja auch Außenministerin Baerbock gezeigt, aber auch die Frau von Obama zum Beispiel, die Michelle Obama, können ja durchaus gut gekleidet sein und das sei ja gar kein Widerspruch und das muss man ihnen auch gönnen können.
Ja, die hat mächtige Oberschenkel aber, ne? Das ist schon eine absolute Spitzensportlerin. Ich habe hier gerade Bild vor mir, also du wirst nicht Hammerwerferin, ohne da doch eine gewisse
ich dachte, aber dann bräuchte sie eher
Statur und Power. Aber das ist, wenn man sie in ihrem Gesicht sieht und so, ne? Oder in anderen Klamotten.
Genau, ich finde, das Gesicht ist das, eher zart und nicht so ein.
Das ist das dann.
Mit so einem Stiernacken, den ich jetzt vermutet hätte.
Ja, so wie man sich das vorstellt. Ja.
Genau, warum ich diesen Taz-Artikel deswegen so lustig fand, auch weil er anfängt mit Frauen und Schuhe, das gehört zusammen wie Männer und Webergrills. Und dann Frauen besitzen im Durchschnitt 13 bis 20 Paar Schuhe.
Schon ganz schön viel, ehrlich gesagt, oder?
Zum einen, wobei, wenn ich alle meine Schuhe zähle, könnte es schon sein, dass ich darauf komme. Also man braucht ja auch für jede Gelegenheit, also allein, ne, du hast Badelatschen, du hast Flipflops, ich fang mal ganz billig an, Hausschuhe.
Adiletten.
Ich habe tatsächlich einfach Adiletten. Es ist super bequem, gerade wenn wir unsere Alpentouren machen und so, wenn du abends oder nachmittags diese Wanderschuhe ausziehst und dann in die Adiletten rutschen, es ist ein Traum. Das ist für mich das Paradies auf Erden. Aber ja, natürlich, ich brauche Wanderschuhe, Laufschuhe, dann habe ich natürlich bequeme Halbschuhe, dann habe ich bequeme so eine Schlüpfschuhchen, weißt du, die zu jedem Rock und Kleid passen. Und dann natürlich habe ich in verschiedenen Farben Absatzschuhe. Doch, komme ich schon drauf. Ich finde nur interessant, dass die Tat, die ganz oft nicht weiß, was Mann und Frau ist und das auch gar nicht wissen will und von vielen Geschlechtern redet und auch vier Sätze weiter von Sneaker-Eigentümer-Doppelpunkt-Innen schreibt, hier genau weiß auf einmal, was Frauen haben und was Frauen sind und dass Männer natürlich einen Webergrill haben.
Ja.
Auf einmal ist alles wieder ganz klar.
Auf einmal funktionieren die Klischees wieder, ne? Und die Gender-Sterne dürfen nicht fehlen.
Da gibt's auf einmal auch wieder Völker oder Nationen gibt's da auf einmal wieder. Da gibt's nämlich die Italiener, die sowieso ein besseres Modebewusstsein haben und es gibt den deutschen Blick oder das deutsche Auge, was das nie sieht.
Genau.
Oder da blind ist oder so.
Ist wie ins mit der Zuckersteuer, habe ich gestern gehört. Die Volksgesundheit. Wir müssen hier auf die Volksgesundheit achten.
Ach, da gibt es das Volk auch wieder. Bei Gesundheit geht das auch wieder. Schön.
Zuckersteuer.
Ja, ein Gedanken noch zu dieser High-Heel-Geschichte. Ja. Das gab es nämlich vor ein paar Jahren. Daran musste ich so denken. Und ich dachte erst, ja, hallo, wo ist denn diese Debatte? Aber die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Da hatte ich gelesen damals, gab es so mehrere Artikel dazu, dass die High Heels ja ein Unterdrückungssymbol seien, weil nur Männer uns Frauen in die High Heels zwingen. Und dann käme erstens dieser sexualisierte Blick heraus. Sie würden uns nur mit diesem verlängerten Bein und dem natürlich dazugehörigen Strumpfbein und dem kurzen Rock betrachten und nicht das, was in unseren Köpfen sozusagen los ist. Und es domestiziere uns, weil wir in diesen hohen Schuhen ja unmöglich wegrennen können.
Nicht wegrennen können, ja.
Ja.
Ah, das ist der Trick, siehst du?
Also der Heil als Unterdrückungsapparat.
Wobei, da muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass ja wahrscheinlich, oder in der Modeindustrie, die Designer, ja, viele sind doch auch homosexuell, oder?
Das ist jedenfalls, ja, ja, doch, das würde ich schon auch als Klischee mal hier mit reinhauen, ja.
Ja. Und ist nicht vor wenigen Wochen, wir hatten doch den Dolce & Gabbana Designer, der ist doch gerade erst zurückgetreten. Das war doch einer, der hatte sich doch ganz offensiv zur Familie bekannt und gegen den Menschenhandel positioniert.
Ja,
der ist gerade raus. Der hat sein Amt abgegeben. Ja. Ja, aber die Unterdrückung, siehst du, also der Mann ist toxisch egal.
Wobei man ja als Gegenargument auch bringen könnte, die High Heels machen, dass wir gleich groß sind, also dass es eine gewisse Augenhöhe hergestellt wird.
Ja, es gibt ja da Studien zu oder ja wissenschaftliche Betrachtungen, warum Frauen High Heels tragen, inwiefern das die Attraktion steigert. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Ist es der Gang?
Mhm.
Ja?
Ja klar, also du läufst automatisch femininer, würde der eine sagen, sexier der andere.
Aha.
Das lädt viel stärker ein. Also wenn ich in meinen Wanderschuhen unterwegs bin, komme ich selten auf die Idee, einen gewissen Hüftschwung hineinzubringen.
Ah ja, es ist der Hüftschwung, okay.
Ja.
Ja. Es provoziert quasi das Catcalling. Wie ist es? Ja. Ja. Okay. Ja, aber hilft ja alles nix.
Kinder kriegen sie trotzdem
keine Kinder, richtig. Yes. Also die neuesten Zahlen jetzt von 2025 sind veröffentlicht worden. Und Deutschland liegt am absoluten Geburtentiefpunkt. Die Geburtenrate war noch nie so tief seit 1946, also in der gesamten Nachkriegszeit. 654.300 Kinder kamen auf die Welt. Und demgegenüber stehen 1,01 Millionen Sterbefälle. Und das Statistikamt spricht vom größten Geburtendefizit der Nachkriegszeit. Ja, logisch, also 350.000 Sterbefälle mehr als Geburten. Und das ist Teil eines Trends. Also das ist jetzt gar nichts Neues, sondern diese Zahl ist jetzt schon im vierten Jahr im Sinken. Rein statistisch gedacht, ihr seht es auch schon weitaus länger, nicht nur seit 4 Jahren. Und maßgeblich für die aktuelle Entwicklung seien 2 Faktoren. Zum einen kämen jetzt die kleinen Geburtenjahrgänge der 1990er Jahre in das wichtige, fruchtbare Alter. Das ist ja im Grunde meine Generation. 1990 bin ich geboren, ja, und wenn ich so ein bisschen mich meiner Klassenkameraden entsinne, dann muss man sagen, klar, wenige haben Kinder, sehr wenige haben mehr Kinder. Also es werden nicht wirklich Kinder gemacht. Und zum anderen sinke seit 2002 die zusammengefasste Geburtenziffer. Das ist die Zahl an Kindern, die eine Frau insgesamt bekäme, wenn die Verhältnisse des betrachteten Kalenderjahres von ihrem 15. bis zu ihrem 49. Lebensjahr gelten würden. Also was da kompliziert gesagt wird, ist, wenn die Verhältnisse des betrachteten Kalenderjahres gelten würden von 15 bis 49. Das bedeutet sowas wie, man tut also so, als würde eine Frau ihr gesamtes Leben lang unter den Bedingungen dieses einzigen Jahres leben. Also man nimmt alle Frauen aus 25 und schaut dann, wie viele Kinder die in dem Alter bekommen haben, also mit 20, 25, 30 und dann rechnet man zusammen. Und dann stellt sich die Frage, wie viele Kinder würde eine Frau insgesamt bekommen, wenn sie ihr gesamtes Leben in diesem Verhalten weiter leben würde. So, da kommen wir aktuell auf 1,3 Kinder. Und Die Deutschen bekommen noch ein bisschen weniger, bekommen 1,2 Kinder tatsächlich. Und da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden zu den Ausländern in Deutschland, die zwischen 1,7 und 1,9 Kinder bekommen.
Ja, dann ist die Geburtenrate der autochthonen Frau oder Geburtenziffer, ja, dann geht die ja schon fast unter 1.
Ja, und das bedeutet im Grunde eine Halbierung innerhalb einer Generation. Und man könnte natürlich denken, boah Mensch, warum hören wir eigentlich noch von Wohnungsmangel oder solchen Themen? Wir haben ja gar keine Kinder mehr. 350.000 Menschen sind mehr gestorben, als geboren wurden. Wie kann das denn sein, dass wir zu wenig Wohnraum haben oder dass das ein großes Thema ist? Aber die Haushalte werden kleiner. Die Menschen leben in Single-Haushalten. Sie brauchen insgesamt mehr Platz pro Person. Dazu kommt dann, die alten Menschen werden grundsätzlich älter oder bleiben länger eben in ihren Wohnungen. Die Wohnungen werden nicht einfach schneller frei. Und dann haben wir halt die Zuwanderung, die dazukommt. Ja, also dieses vermeintlich nicht existieren müssende Problem, das ist also doch eins zum Thema Wohnraum. Und eine andere Ziffer, über die man natürlich sprechen muss, wenn man von Geburten spricht, dann muss man auch über Abtreibungen sprechen. Und also 2025, wir hatten also jetzt 1 Million Todesfälle, 650.000 Geburten. Was schätzt man, wie viele Abtreibungen es gegeben hat? Und das waren 106.000 Abtreibungen. Das bedeutet ja, dass ja, eine von sieben, eine von acht Frauen abtreibt. Eine von sieben, eine von acht Schwangerschaften endet im Schredder sozusagen. Und der Influencer Boris von Morgenstern, der hat das ganz schön auf Twitter, auf X zusammengefasst. Er hat auch geschrieben, ja, 2025 gab es 106 Abtreibungen. 43% davon wurden mit der sogenannten Absaugmethode durchgeführt. Damit wird das ungeborene Kind mit einem Sauger aus dem Mutterleib entfernt in Einzelteilen. Das ungeborene Kind hat etwa die Größe einer Limette. Und für Abtreibungsbefürworter schreibt er, es ist ein Zellklumpen, es ist nicht der Körper der Frau, sondern ein eigener Körper, ein eigener Mensch. Es gibt kaum Bilder von herausgerissenen Kindern in diesem Stadium. Der Grund ist aus meiner Sicht simpel, schreibt er, Entmenschlichung. Und er hat natürlich vollkommen recht, weil die Zahlen sind erschreckend, oder?
Ja gut, aber mich wundert es halt irgendwie dann doch wieder nicht. Dann kommt halt mal so als Spitze des Eisbergs heraus, dass in Schleife irgendwelche Aktivisten da homosexuellen Pornobildchen herumreichen. Das ist ja, wie gesagt, nur die Spitze. Was tagtäglich in unseren Schulen los ist, sind eben Aufklärungsunterrichte, die genau in diese Richtung gehen. Also dir wird erzählt, mach's mit jedem, Hauptsache mit Gummi. Und wenn das schief geht, na meine Güte, treibst du halt ab. Hm. Alles kein Ding, geht ratzifatzi, schön hier Pillchen über den Ladentisch und dann ist das Baby weg, alle Sorgen los. Kinder werden als Problem dargestellt, ne? Beziehungen als schwierig, Männer als toxisch, die letztlich zum Gesundheits- und Lebensrisiko für Frauen werden, also bleibt lieber alleine. Und wie gesagt, passiert es trotzdem, dann mach mal lieber schnell weg, weil könnten ja einfach auch bloß wieder toxische Männer rauskommen. Während gleichzeitig fehlt das Wissen darüber, wie kann man überhaupt schwanger werden? Wie kann man eine gesunde, gute Familie gründen? Was ist eine gute Familie? Hm. Was ist das Schöne an Mutter-, Vater-Kindern? Das lernen die Kinder ja nicht mehr. Und dann stehen sie da mit 35 irgendwie da, 35, 40. Shit, ich bräuchte vielleicht doch mal noch einen Mann. Das mit dem Beruf war jetzt alles ganz cool. Ich habe echt cool Karriere gemacht. Aber tja, der Rest blieb halt auf der Strecke. Und bis dahin hat sie ihren Körper ruiniert mit der Pille, die ganze Zeit ihr jeden Monat eine Schwangerschaft vorgegaukelt hat. Wie soll da neues Leben in diesen Körper kommen?
Ja, das war Mann und Frau im Kontrafunk. Heute ging es einmal mehr um die Frage, wie Männer und Frauen zu sein haben, um die Ehe und um harte demografische Zahlen.
Ja, wenn Sie dazu eine Meinung haben, dann schreiben Sie das gerne. Auf YouTube freuen wir uns über Ihre Kommentare, aber auch über Ihre Likes und Weiterleitungen. Das hilft, dass die Themen hier nicht nur in unserer Echokammer bleiben, sondern raus in die Welt kommen.
Ja, alle Folgen finden Sie außerdem in unserer Kontrafunk-App und in der Mediathek auf kontrafunk.radio.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrat. Bis nächste Woche bei Mann und Frau im Kontrafunk. Thank you.